aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian und wir werfen einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Baubranche, Technologie und Lebenswelt und was diese für uns und für die Unternehmen der Branche bedeuten.
Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Zukunft bauen. Wir brauchen Ihre und Eure Unterstützung. Wir möchten gerne für Sie und Euch unseren Podcast auf der für alle kostenlosen Plattform Campfire platzieren. Das ist eine neue interaktive Community-Plattform, die es ermöglicht, mit uns in Kontakt zu treten, untereinander über Themen zu diskutieren, also unter dem Strich den Gedanken Zukunft bauen und die damit verbundenen Ideen und Inspirationen zu teilen, zu verbreiten und sich über Lösungen und Zukunftsgedanken auszutauschen. Wir brauchen dafür Unterstützer, denn Campfire ist eine Plattform, die davon lebt, dass Menschen dort aktiv sind. Die Plattform ist neu und es gibt eine Petition, dafür abzustimmen, ob wir mit dem Podcast auf dieser Plattform beheimatet sein können. Dazu folgen Sie einfach dem Link und stimmt entsprechend ab. Dann können wir, je schneller das geht und je schneller wir die entsprechenden Stimmen zusammen haben, dort auch weiter in den Austausch gehen. Und ich glaube, das wäre eine tolle Unterstützung für dieses ja doch mittlerweile seit 6 Jahren zukunftsträchtige Projekt. Also wir freuen uns über den Support und starten jetzt gleich rein in unsere nächste Folge hier mit Mehrwert. Also reinhören und am besten gleich noch für uns abstimmen. Den Link gerne auch teilen mit Freunden und in eurem und ihrem Netzwerk, sodass wir möglichst eine breite Hörerschaft erreichen. Also vielen Dank für den Support und jetzt geht's rein in die Folge. Heute sprechen wir über eine der zentralen Fragen für die Zukunft unserer Branche. Wie wird das Bauen digital und welche Möglichkeiten bietet die KI für den Bau? Unser Gast gehört zu den Wissenschaftlern in Deutschland, die die Digitalisierung des Bauens seit vielen Jahren prägen. Professor Markus König ist Professor für Informatik im Bauwesen an der Ruhr-Universität Bochum. Seit über 2 Jahrzehnten beschäftigt er sich mit BIM, digitalen Zwillingen und datenbasierten Planungsprozessen. Er hat die ersten BIM-Pilotprojekte des Bundes wissenschaftlich begleitet und an der Entwicklung des deutschen Stufenplans Digitales Planen und Bauen mitgewirkt. Für seine Beiträge zur Digitalisierung der Bauindustrie erhielt er unter anderem die Konrad-Zuse-Medaille. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie weit wir beim digitalen Planen und Bauen wirklich sind, warum BIM vielerorts noch nicht im Alltag angekommen ist und welche Rolle Daten, KI und digitale Zwillinge künftig für Bauprojekte spielen werden. Eine Reise durch die Spitze der Technologie, immer in Verbindung mit dem Thema Mensch und der Frage Transfer, Anwendung, was braucht es, um von den Technologien in der Praxis profitieren zu können. Auf geht's, rein in die Folge. Herzlich willkommen heute Professor Markus König und Martin hier in der Runde. Schön, dass wir in dieser Dreierrunde heute zusammen sind und die KI einmal mit 3 Köpfen versehen. Herzlich willkommen, hallo Markus.
Ja, auch von meiner Seite, hallo Christian und Martin. Ja, danke schön erstmal für die Möglichkeit, hier mit euch diesen Podcast zu gestalten. Ich bin auch schon ein bisschen gespannt, wie wir unsere Diskussion gestalten. KI ist ja wirklich in aller Munde und ich glaube, da gibt es jede Woche was Neues zu berichten.
Lass uns gleich reinspringen. Markus, ich glaube, in der Branche kennt dich eigentlich jeder. Du bist einer der führenden Köpfe, die sich mit Digitalisierung, BIM, KI, all diesen Themen in Deutschland beschäftigen und die Themen nach vorne bringen. Hast selbst mal promoviert, glaube ich, aber über kooperative Gebäudeplanung, wenn ich das so richtig gelesen habe. Nimm uns doch trotzdem noch mal mit in diesen, auf diesem Weg in diesen Job hinein, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwann als vielleicht Abiturient da steht und sagt, jetzt habe ich Abitur gemacht und ich werde irgendwann mal einer der führenden Köpfe für BIM und Digitalisierung. Das ist ja nicht selbsterklärend. Wie ist dieser Weg verlaufen und womit beschäftigst du dich heute?
Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser geplant. Nein, das Interesse am Bau und Informatik war eigentlich schon relativ früh da. Also Informatik hatte ich schon in der Schule, fand das total spannend. Ich glaube, ich bin ja so der Jahrgang, der so mit C64 aufgewachsen ist, Commodore, ne, zur Konfirmation bekommen und nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Programmieren genutzt. Das war sicherlich eine Sache und ich fand aber auch immer, dass irgendwas gestalten natürlich schön, also dass man irgendwas macht, was irgendwie steht und handfest ist. Und so nach dem Abitur war dann einfach hatte ich Freunde, die Bauingenieurwesen schon studiert haben. Und die haben gesagt, das ist total spannend, mach das doch auch. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe dann angefangen, in Hannover Bauingenieurwesen zu studieren. Und dann gab es in der ersten Veranstaltung, das war so die Eröffnungsveranstaltung, kann man sich kaum noch zurück erinnern, ne? Man sitzt in einem großen Hörsaal und dann stand vorne ein Professor und sagte, ja, wir bieten jetzt ganz neu eine Vertiefungsrichtung an zur Informatik. Und zwar starte ich ja gleich im ersten Semester, also ihr habt ein paar weniger Kurse im Bauingenieurwesen, aber dafür ein paar Informatikkurse mit. Und ja, wer würde denn da noch einsteigen wollen? Und dann habe ich irgendwie die Hand gehoben und ich war dummerweise einer nur von 4 oder 5 Leuten. Also das heißt, ich konnte dann auch nicht mehr raus, musste dann nach vorne und wurde dann sozusagen verhaftet. Ich habe es jetzt nicht bereut und habe dann im Prinzip gleich im ersten Semester wurde dann in die Fakultät für Informatik mitgeschickt und habe mit Informatikstudierenden zusammengesessen. Und ich glaube, so eine erste Veranstaltung war Compilerbau. Also als Bauingenieur war das ein bisschen strange. Ich habe mich dann echt gearbeitet durch die ganze Informatik. War ein bisschen grundlagenmäßig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich programmiere ein paar schöne Sachen, aber war da nicht so. Aber es war gar nicht so schlecht, so von der Ausbildung. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen durchgezogen durch das Studium. Also es war natürlich, ich habe 1990 angefangen zu studieren. Das war noch ein bisschen kryptisch mit den Computern.
Ja, war die ganze harte Anfangszeit. Das war noch Handwerk praktisch sozusagen. Da war schon das Handwerkliche selbst am Computer noch mit da drin. Und bist dann diesen Weg ja konsequent weitergegangen und der Linie treu geblieben. Ne? Also
Genau. Also ich habe dann irgendwie so mein Studium dort beendet, hatte dann eine Chance, gleich am Lehrstuhl für Bauinformatik, der dann neu eingerichtet wurde zu der Zeit, wo ich dort studiert habe, anzufangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Hab mich da dann ein paar Jährchen, wie das immer bei den Ingenieuren so ist, es dauert dann doch dummerweise länger, als man so denkt. Das ist dann, glaube ich, dann 5,5 Jahre im Endeffekt, die ich dann promoviert habe. Und und da kam gerade Internet und da kam gerade die Möglichkeiten, kann man Daten austauschen. Da gab's die IFC-Version 0.9. sozusagen, die wir sozusagen hatten. Wir haben dann noch IFC-Modelle mit der Hand, mit dem Editor zusammengestellt. Also ich habe also nicht hier irgendwie konstruiert, sondern wirklich in meinem Texteditor irgendwie die einzelnen Zeilen erzeugt. Und ja, und das war dann einfach so, hat mich dann nicht losgelassen, habe dann eben gedacht, da müssen wir irgendwie ein bisschen drüber kooperieren oder promovieren und dann damit kooperieren mit diesen Daten. Und du hast es ja schon erwähnt, ich habe eigentlich ein 5D-Modell gemacht damals in meiner Dissertation. Es gab nicht 4D und es gab nicht 5D. Also ich habe Prozesse und Leistungen und auch Ressourcen miteinander verknüpft in meinem Informationsmodell. Das war dann sozusagen so meine Promotion.
Also wenn man es so hört, schon Pionierarbeit auch, ne? Also so als Erster mit dabei, so ist es dann manchmal, wenn das Zeitfenster aufgeht und man einfach zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung trifft, dann ist man einfach vorne mit dabei und dann ist dieser Weg ja konsequent weitergegangen. Und vielleicht sagst du nochmal mit einem Wort, was macht der Lehrstuhl, du bist dann jetzt ja selber Lehrstuhlinhaber, was macht der Lehrstuhl heute schwerpunktmäßig? Was findet sich von damals wieder? Was ist alles neu?
Also es ist immer erschreckend, dass doch so viele Sachen alt bleiben. Also wir, seit 2009 bin ich in Bochum und heißt jetzt Informatik im Bauwesen, ist relativ breit. Sozusagen Datenmanagement ist jetzt wieder ein Riesenthema, weil wir sozusagen ja im Prinzip so ein bisschen weggehen von diesem zentralen großen Cloud-System und alles in einer großen Datei, wie wir das kennen, sondern eher zu heterogenen Datenmanagement, also Datenquellen zusammenbringen. Es ist immer noch ein Riesenthema, aber klar, ist ja auch so ein bisschen Thema KI. Wir haben schon 2009 angefangen, sozusagen so ein bisschen mit KI-Verfahren mal rumzuspielen, weil wir gedacht haben, das ist ja ganz spannend. Das ist auch schon eine gewisse Zeit, 16 Jahre eher so ungefähr. Und also KI ist ein Riesenthema immer noch. Und wir kommen jetzt gerade wieder auch in neue Sachen rein. Wir machen auch was in Richtung Robotik gerade. Wir haben gerade unseren ersten humanoiden Roboter am Lehrstuhl laufen. Sind natürlich auch so in den bisschen aktuelleren Themen wie Nachhaltigkeit unterwegs. Also Zirkularität ist natürlich auch ein Thema. Also wir sind relativ breit aufgestellt, aber ich denke mal so, KI ist schon ein Kerngeschäft, ja. Also generell ist das so ein bisschen, ich will mal zweigeteilt sagen. Also ich denke mal jetzt, ich kann jetzt so aus dem Bauwesen jetzt eher so ein bisschen schauen. Ich glaube, wir sind da international immer noch sehr gut, insbesondere in so Grundlagensachen. Also wenn ich jetzt also mal aus meinem Bereich rausgehe, also Materialwissenschaften, aber auch die Digitalisierung. Also ich glaube, wenn man jetzt mal so schaut, international, wie wir dort auftreten auf wirklich wissenschaftlichen Konferenzen, sind wir immer sehr begehrt, weil wir Sachen immer wirklich grundlegend nochmal angehen. Also auch zum Beispiel die IFC-Entwicklung und Weiterentwicklung kommt ja maßgeblich aus Deutschland. Also man beschäftigt sich wirklich mit Standards und Details und Sachen intensiv. Also auch die Normen zur Digitalisierung, die wir in Deutschland haben, sind, glaube ich, mehr als alle anderen in der Welt, die das haben. Also fest da auch ein paar Vorreiter. Was wir teilweise, und das ist eben so das Problem in der Zeit jetzt, wir sind ein bisschen zu langsam in gewissen Sachen. Also das heißt, wir kriegen nicht schnell im Prinzip den Übergang in die Praxis. Ich weiß immer gar nicht, wo uns liegt. Das liegt sicherlich an den Hochschulen oder den Universitäten. Teilweise vielleicht auch an der nicht so Freudigkeit im Ausprobieren von Unternehmen. Also da sind wir nicht so stark. Also wenn ich immer da an die Kollegen in den USA und China denke, da ist es selbstverständlich, dass ein Unternehmen einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für 3 Jahre einfach komplett aus Eigenmitteln finanziert und an die EMI schickt. Also das ist irgendwie für die sagen, das ist Peanuts, wenn ich da mal 200.000, 300.000 € mal investiere und habe dann vielleicht auch einen Zugang zu Forschungsergebnissen. Das ist extrem schwierig in Deutschland, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir natürlich zu den datengetriebenen Sachen. Wir haben jetzt gemerkt in den letzten, 5, 6 Jahren insbesondere, die datengetrieben heißt Daten haben. Und wir waren immer super in der Theorie, haben Formeln hergeleitet, wir haben das ja auch ja mathematisch gemacht, da braucht man die Daten ja nicht. Immer Konzept gemacht und das dann ausprobiert. Aber jetzt mit datengetriebenen Sachen bedeutet das im Endeffekt, ich brauche erstmal eine riesen Datenmenge und da ist hapert's bei uns in Deutschland doch extrem. Tolles Beispiel vielleicht, wir hatten ein relativ großes KI-Projekt, BIM-Kit, und da sollten wir wollten wir im Prinzip die BIM-Modelle überführen. Und der einzige Datensatz, den wir bekommen haben, war ein Datensatz aus Frankreich zu Grundrissen, mit französischen Zeichnungen natürlich. In Deutschland war es extrem schwierig. Wir haben dann auch hinterher einen gekriegt, aber es war dann irgendwie sehr lange. Waren da relativ schnell dabei oder auch andere Sachen. Also das ist, man merkt schon, also es ist schneller geworden und da hapert so ein bisschen, finde ich, der Transfer. Ich weiß nicht, an welcher Stelle es wirklich hapert, auch wir als Professorinnen eben vielleicht ein bisschen Angst haben, an die Unternehmer anzurufen oder auf der anderen Seite. Irgendwie ist das ein bisschen einfacher, finde ich, international. So war jetzt auch ein subjektive Eindruck. Hast du einen Eindruck,
wie man diesen Knoten durchschlagen könnte? Also das hört sich ja so ein bisschen an, wer fängt jetzt an, wer traut sich zuerst? Ja, das ist so ein bisschen wie Partner, aber beim Tanzen vielleicht, in der Tanzschule klingt es fast. Ja? Wer traut sich jetzt, den anderen aufzufordern, einen Schritt nach vorn zu gehen?
Ja, ich glaube, alle versuchen das auch. Also wir haben ja auch Projekte mit Unternehmen und das läuft ja auch zum großen Teil immer ganz, ganz gut. Es ist nur immer extrem schwierig jetzt ich kann das ja aus meiner Sicht nur sagen, ich habe mir die Forschungsidee, denke mir an, das ist auch für die Praxis vielleicht ganz spannend. Ja, und das heißt eben, es ist ein Invest der Firma notwendig. Also die kriegen ja meistens auch Förderungen in Deutschland, was wirklich extrem gut ist. Das erkennen viele. Also die Firmen kriegen in Deutschland relativ viel Forschungsförderung. Also sie haben ja dann meistens so einen Eigenanteil von zwischen 40% und 60%, den sie nur leisten. Das ist in anderen Ländern total anders. Da geht es davon aus, dass die Firmen 100% da einzahlen. Und aber das ist eben, glaube ich, sehr, es ist vielleicht die Mentalität noch nicht da, dass man sagt, ich brauche so und so viel Prozent meines Budgets für Forschung, was ich mit einbringe. Also wirklich eine Entwicklungsabteilung. Also speziell Bauwesen. Also in anderen Bereichen, Automobilbau, wollen wir gar nicht von sprechen, oder Siemens, die haben diese großen Abteilungen, die das machen, aber ich glaube, in der Bauindustrie oder in der Bauwirtschaft, würde ich jetzt mal sagen, ist das noch nicht so etabliert. Liegt vielleicht auch an den Größen der Konzerne oder Unternehmen, ne? Die natürlich, für die ist natürlich mal 50.000 Euro schon was. Ich das investiere und dann wird immer gerechnet, das kriege ich da raus. Aber das ist eben wie auch bei Startups. Ich muss dann teilweise mal investieren und vielleicht nur jeder Fünfte wird ein Erfolg. Ne? Das ist eben ein Problem.
Ja, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, ne, Martin, an der Stelle, Markus, das Unternehmen sagen, ich investiere das, was kriege ich raus? Also nicht jede Investition rentiert sich sofort und man muss aber eben auch die Fehlschläge in Kauf nehmen, um dann irgendwann den Treffer zu haben. Ne? Man kann nicht immer nur die Rosinen picken, es ist dann immer eine Mischkalkulation und es verändert ja auch die Frage, wie arbeite ich und organisiere ich mich als Unternehmen. Ja, wenn ich also permanent im Thema Forschung und Entwicklung engagiert bin, dann wird früher oder später natürlich für mich etwas dabei rauskommen, weil ich lerne, wie gehe ich mit dem Thema um und da auch besser werde. Wenn ich natürlich sage, ich rufe jetzt einmal bei Professor König an und sage, wir machen hier ein Projekt und das wird nichts und dann lasse ich für den Rest meines Lebens die Finger vom Thema Forschung, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann hinten im Markt stehen, ja, und andere überholen mich. Also da ist, glaube ich, dieser Punkt Mindset, etwas mutig sein und das wirklich auch als dauerhaften Bestandteil von Unternehmertum zu sehen in Partnerschaft mit der Wissenschaft, ein ganz entscheidender Schritt. Und da sehe ich genauso, da müssen wir im Bau wesentlich offensiver werden.
Ja. Genau, also ja. Vielleicht noch ergänzend dazu, das ist es ist sicherlich auch von beiden Seiten, also auf die Universität entdeckt, also jetzt kann ich das von nur sagen, entdeckt gerade diese dritte Linie, wir sehen das immer, die dritte Linie, wir haben Forschung und Lehre und jetzt haben wir mal Transfer und das entdecken hier jetzt auch, wir müssen uns auch komplett neu aufstellen, also auch in Zielvereinbarungen von an Hochschulen ist das überhaupt gar nicht so richtig hinterlegt, dass man sagt, also eigentlich ist das auch ein Erfolg eines Wissenschaftlers, wenn die Idee, die man irgendwie entwickelt hat, in die Praxis eingeht. Also wir denken dann immer gleich, ich muss ein Startup gründen. Das ist natürlich auch möglich, aber so viele Startups können wir auch nicht gründen. Wir haben Unternehmen, also eigentlich dieses, dass wir sagen, okay, wir wollen eigentlich 1, 2, 3 Unternehmen also auch da voranbringen. Das ist eben auch nicht. Also von daher ist es wirklich von beiden Seiten gerade so ein Umdenken, was extrem schwierig ist. Vielleicht auch jetzt wieder in der eigentlich sagen wir haben viel Geld in Infrastruktur und die 500 Milliarden, aber trotzdem ist das Geld aber immer knapp.
Finde ich einen wichtigen Punkt auch nochmal, also nicht nur Forschung für die Galerie, sondern auch für die Praxis und das auch positiv in der Wissenschaft zu besetzen. Ja, dass man auch sagt, es ist nicht nur eine Leistung, wenn das Paper irgendwo veröffentlicht ist, sondern auch, wenn es in der Anwendung im Unternehmen dann auch Praxiswirkung erzeugt. Ja.
Genau.
Genau.
Also das Thema BIM ist ja wirklich eine Sache prädestiniert, wo man überlegt, also es gibt einen Stufenplan von 2015, wir haben jetzt 2026, es gibt, glaube ich, wieder demnächst irgendein Digitalforum zur Bundesfernstraße, wo auch wieder der Regelprozess hoffentlich wirklich jetzt auch angestoßen wird. Ich glaube, wir haben bei BIM, und vielleicht habe ich da auch Schuld dran, weiß ich nicht ganz genau, wir haben, glaube ich, einen großen Fehler gemacht, dass wir die Erwartungshaltung zu hoch und wir haben im Prinzip gehalten haben. Wir haben gesagt, wir lösen alle Probleme. Da gab es die BIM-Ziele am Anfang. Wir wollen schneller, effizienter, kostengünstiger. Das sind Projektziele. Die habe ich immer. Also wenn ich kein Ziel habe, ein schnelles Projekt abzuwickeln, dann nutzt mir BIM auch nichts. Also es kann nicht ein BIM-Ziel sein, ein Projekt schneller zu machen, sondern im Prinzip, das Ziel muss ja im Prinzip sein, im Prinzip BIM als Technologie so einzusetzen, dass es im Prinzip auch, was wir schon immer wollen, im Prinzip unterstützt. Also das war so ein Allheilmittel und dann war es natürlich immer ein Visualisierungsthema. Alles schön, bunt und in 3D. Und da war natürlich irgendwie eine überzogene Haltung und den Fehler, den wir gemacht, also bin ich der Meinung, den wir wirklich gemacht haben. Wir haben BIM Planung, Bauausführung, Betrieb gedacht. Andere Länder haben Betrieb gedacht, haben gesagt, was brauche ich an Daten für den Betrieb? Das ist der größte Hebel. Welche Daten muss ich denn in dem Bauprozess erheben? Und welche Daten brauche ich dann im Planungsprozess? Also die haben das Pferd von hinten aufgezäumt und haben gesagt, das, der größte Hebel war der Betrieb und da ist der Mehrwert. Und dafür zahle ich vielleicht auch ein bisschen mehr für die vernünftige digitale Dokumentation. Damit habe ich ein bisschen mehr Geld vielleicht auch für die Baudokumentation, habe ich ein bisschen mehr Geld für die Planung. Wir haben eben gesagt, wir sind super Planungsfeldmeister. Ich glaube, die Ingenieurbüros, die planen alle in BIM, haben umgestellt. Auf der Baustelle ist noch nicht so ganz groß angekommen, muss man sagen. Und dann fehlt's, dann sagt, wir hatten neulich ein Projekt, wo wir wieder diskutiert haben, das Bauunternehmen sagt, ja, ist schön mit dem BIM, aber keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Und wie soll ich denn das euch in den Betrieb übergeben? Dann kam aber der Betreiber, hat auch keine Ahnung. Also da fehlt, ne? Wir machen eine tolle 3D-Modelle am Anfang und kriegen es nicht hin. Also wir haben so, wie gesagt, liegt ja auch an den Leuten, die es vorangetrieben haben, aber wir haben natürlich nicht, deshalb sage ich immer, wann kommt's an? Die Frage ist komplett falsch. Ich muss BIM nutzen, weil ich einen Benefit habe. Also ich muss in einem Bauunternehmen auch BIM nutzen, auch wenn es nicht in BIM ausgeschrieben ist, weil ich den Benefit habe. Ich muss im Planungsbüro BIM nutzen, weil ich den Benefit habe. Also es darf immer gar nicht die Frage haben, wann beauftragst du das? Dann mache ich das für dich. Und dann ist das vielleicht auch sogar teurer. Es muss ja eigentlich so rumgehen, komm, also von Planern höre ich jetzt eben, auch im Architekturbüro, die sagen, ja klar, planen wir jetzt in 3D und ergänzte Informationen. Das ist schon super einfach, ne, für Leistungsverzeichnisse, Mengenermittlungen und so weiter. Ne? Das ist der Benefit. Das muss irgendwie, es darf nicht immer diese Frage sein, wann schreibe ich das vor? Und ich glaube, das ist eben eigentlich ein bisschen deutsches Phänomen. Ne? Also deshalb ist es total schwierig. Ich sage immer, also der Vorteil wird nie ankommen, wenn das Unternehmen nicht den Vorteil selber entdeckt hat. Dann kommt der Vorteil nicht an. Ja. Genau, das ist eben so. Ja, aber das ist auch, deshalb wieder diese Flexibilität, also und wir müssen eben flexibel sein. Also wir müssen nicht dieses 100% BIM haben, wir müssen irgendwie in jedem Projekt sehen, okay, das ist machbar und auch natürlich ein Auftraggeber muss, deshalb bin ich auch überhaupt kein Freund von irgendwelchen Prozessvorgaben, wie irgendwie ein Planer zu arbeiten hat, am Bauunternehmen. Also auch als Bauherr oder als Auftraggeber muss ich dann irgendwie sagen, da vertraue ich euch. Ich habe ja noch keine Erfahrung, ne? Also ich habe ein gutes Gefühl in dem Partner, ich lasse mich drauf ein, aber wenn ich natürlich jetzt irgendwie sage, ja, eigentlich könnte er BIM machen, aber ich fordere alle, was ich normalen konventionellen Dokumentationen an, dann ist das Quatsch, dann macht das, dann ist es Doppelarbeit, ne? Also also da müssen wir auch flexibler sein und wirklich nicht dieses 100%. Also wir machen ja auch, wir schreiben ja auch AIAs und so weiter. Teilweise, wir machen jetzt gerade wieder, fangen jetzt gerade an für ein sehr großes Bauvorhaben an unserer Universität was zu machen. Wir machen die total schlank. Wir machen nur das, was wir wirklich verarbeiten können. Das sind wenig Informationen, die wir als Universität wirklich verarbeiten können. Wir fordern nicht alles an, was irgendwie möglich ist. Und das ist ein Krux. Das ist vielleicht auch ein bisschen manchmal, jetzt kein Bashing machen, aber ist ein bisschen von dieser BIM-Beratung, dass man da irgendwie, was ich AIA schreibt, die 300 Seiten sind, das liest ja kein Mensch durch. Also das ist auch nicht praktikabel. Kann ich auch nicht. Bin ich auch überfordert.
Ja.
Ja, also ganz klar, also und da muss man jetzt auch wirklich sagen, das ist jetzt ja schon ein bisschen Stand der Technik. Also alles, was ich in Richtung Texte, also sagen wir mal Büro, Office, Kommunikation, Zusammenfassung, Protokolle, irgendwas umformatieren und solche Sachen, dafür gibt es eben extrem gute KI-Tools. Ob das nun ChatGPT ist oder Gemini oder Claude oder als Sprachmodell vielleicht Mistral. Also das ist natürlich eine Sache, damit muss man sich beschäftigen. Und das ist jetzt auch nicht, was wir jetzt unbedingt noch in der Forschung machen, teilweise schon. Also klar, wir sind gerade auch so dabei, Schadensdokumentation, ein Foto gemacht, das Foto im Prinzip analysiert, ausgewertet und dann wird dazu vielleicht ein Bericht geschrieben in einem bestimmten Format. Das ist schon relativ praxisnah, ne? Also sowas kann man machen. Das funktioniert teilweise, das ist wirklich erstaunlich, man muss das wirklich jede Woche neu gucken. Mit jeder Version von den Large Language Models funktioniert das besser. Ich habe jetzt gerade wieder mal eine Version, also gerade ChatGPT ausprobiert und Gemini ausprobiert. Risserkennung, boah, sind extrem gut geworden. Erkennen Risse schon ziemlich extrem in Asphalt und Beton. Bei denen hapert es eben in der richtigen Beschreibung. Also was ist das für ein Riss? Was ist nicht richtig klassifiziert? Also das Ingenieurwissen dahinter, das fehlt. Aber das allgemeine KI-Modelle sind, sie sind relativ stark. Und das ist eben so eine Sache, wo ich glaube, also wir müssen jetzt gerade im Ingenieurbereich versuchen, das Ingenieurwissen mit den KI-Modellen zu verheiraten. Das sind diese Agentic AIs, wissensbasierte AI-Systeme. Das heißt, man versucht das Wissen des Ingenieurs mit, vielleicht auch mit Regeln, Normen, wir nennen das immer Wissensgraphen, ne? Also, ne, wenn das ist, dann das. Und das muss so dokumentiert, das muss für den deutschen Markt auch aufbereitet werden oder für den europäischen Markt. Und das in Verbindung mit den allgemeinen KI-Verfahren ist extrem gut. Und da sehe ich gerade so ein bisschen, also wir können gar nicht mitforschen mit OpenAI oder Google oder sonst, keine Chance. Also die sind einfach zu gut. Wir müssen eben diese Standardverfahren LLMs nehmen, um daraus die dann so, also das Halluzinieren rauszukriegen und das erklärbar machen. Wir nennen das auch Neurosymbolic AIs. Also wir wollen immer sagen, okay, dieser Teil ist im Prinzip, kommt genau da raus und ich erkläre das sozusagen immer noch. Zum Beispiel beschäftigen wir uns sehr extrem mit Auswertung von Plänen. Also wir haben ja ganz viele alte Pläne, also teilweise 100 Jahre alt und wir haben gebaute Umgebungen und wir wollen eigentlich sagen, also ich möchte mit meinem Plan kommunizieren. Jetzt könnte man sagen, ich kann den Plan hochladen zu ChatGPT, der wird wahrscheinlich noch rausfinden, da ist eine Küche, da ist vielleicht irgendwo auch noch eine Quadratmeterzahl, wenn das ein, sagen wir mal, so ein Raumstempel da ist. Aber mehr, der wird vielleicht noch sogar teilweise die Fenster zählen können. Das wird schon immer besser. Aber sagen wir mal, so richtig interpretieren, was ist alles auf diesem Plan? Und wir kennen das ja. Ihr seid ja beide auch schon im Thema. Also wenn ich jetzt so einen Infrastrukturplan habe, da sind unglaublich viele Informationen auf diesem Plan drauf. Da scheitert, wenn ich den hochlade, kriegst du nichts raus. Und da müssen wir endlich schauen, okay, nach was suche ich? Wenn ich das habe, müsste ich auch noch das haben. Also diese Abhängigkeiten, das ist irgendwie entscheidend.
Da sitzen wir dran. Ist das auch ein Thema, wo auch Wissenschaft und Unternehmen mehr Hand in Hand arbeiten müssen? Also um auch nicht nur, ich sag mal, wissenschaftliches Wissen, sondern auch Erfahrungswissen dort besser hinterlegen zu können?
Ja. Ja, exakt. Also da sind wir total angewiesen. Also erstmal sind wir angewiesen, Daten zu kriegen. Das ist klar. Ne? Also das ist natürlich, Pläne sehen auch alle ein bisschen unterschiedlich aus. Und dann geht's ein bisschen darum, wir haben ja meistens auch nicht immer nur die Standardlösung. Ne? Also wenn es eine Standardlösung ist, wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet mit der DB Infoego und gehen da die so ein bisschen die Standardbrückenlösung durch. Und dann sagen die aber, ja, aber im Endeffekt haben wir nie 100%ig Standard. Da ist immer eine Abweichung. Ne? Da ist die lichte Höhe doch ein bisschen kleiner und die Betonüberdeckung müssen wir doch ein bisschen anders machen als da. Ja. Warum das passiert? Ne? Was ist dafür nachweisnotwendig? Ne? Wie kriege ich das zusammen? Diese Zusammenhänge überhaupt zu beschreiben, fällt natürlich jemand, der gerade die Uni abgeschlossen hat, zum Beispiel bei mir anfängt, ist auch schwer. Also ich hatte jetzt einen großen Vorteil mit dem Benedikt, der kam, war im Ingenieurbüro Brückenplanung, kam dann zurück, ist jetzt auch quasi im letzten Zügen seiner Dissertation, macht gerade diese Planauswertung. Die haben sich auch jetzt ausgegründet sogar. Also die haben wirklich gesagt, wir brauchen ein Startup, weil der Markt da so groß ist. Und die wollen das machen. Die wollen eben die wollen jetzt eine praxisnahe Lösung machen. Ne? Von dem Forschung, also wir es gern, sind jetzt 20% oder 30% für den Markt so sinnvoll. Ne? Also das basiert in allen Bereichen. Also wollen das jetzt für Brandschutz, für natürlich staatliche Abplanung und so weiter, in allen Bereichen wollen wir jetzt einfach versuchen, dieses Ingenieurwissen zu erfassen. Ganz richtig, Christian, ja. Kooperation ist wichtig. Ach ja, das ist...
Thema beantwortet.
Also ich versuche jetzt mal eine ganz, auch ein bisschen diplomatische Antwort. Ich finde das, was wir in Europa machen, prinzipiell mit dem Datenschutz extrem gut, weil es schützt uns ja wirklich. Ne? Also man muss jetzt wirklich sagen, es sind so viele sensible Informationen auf solchen Pläden, ob das jetzt nur personenbezogene Daten sind oder andere Sachen, die jetzt einfach irgendwie ungesichert irgendwo hinzuschieben und auswerten zu lassen, finde ich schon auch fahrlässig. Also es gibt ja den EU-AI-Act, der jetzt noch, sagen wir mal, beschlossen ist in einer ein bisschen abgespeckteren Version. Gerade diskutiert wird, wenn zählt, da wird der KI-Systeme auch in Risikoklassen sozusagen eingestuft. Was aber jedem bewusst sein muss, auch wir in der Forschung, wir haben auch ein Problem mit ChatGPT und Gemini und so weiter, müssen immer datenschutzkonform mit Daten umgeben. Das heißt, also wenn ich jetzt einfach in einem Unternehmen sage, ich nehme meine Personalakten oder meine Pläne, wo Personen drauf sind und schieb die mal bei ChatGPT rein, muss einem erstmal bewusst sein, man verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Das ist so. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Also das heißt, also jedes Cloud-System, was in den USA irgendwie liegt oder so weiter, ist da irgendwie schwierig. Ne? Deshalb betreiben wir auch lokale Large Language Models bei Unis, was ein Riesenaufwand ist, wenn die gut sein soll. Da muss man schon richtig Ressourcen haben. Und von daher erstmal finde ich das super. Aber es gibt auch immer Möglichkeiten, trotzdem diese Pläne zu nutzen. Was wir machen, ist ja, wir nehmen ja so einen Plan nicht komplett, wir nehmen ihn auseinander, wir anonymisieren den und so weiter. Also aber dieses Überzeugen auch an Unternehmen, dass wir auch das machen, konform arbeiten, weil sonst kriegen wir als Uni total Probleme. Also wenn ich das irgendwie mal, also ja, und dann wird dann natürlich über Geheimhaltung und Schutz und bla bla bla. Und das ist natürlich ein Riesenhauchrand. Deshalb haben alle Firmen auch extrem Angst, uns auch Daten zu geben, weil natürlich immer irgendwie im Hintergrund ist, ja, okay, vielleicht stecken die das doch so irgendwo rein, ne? Aber das, also ich kann immer nur sagen, das ist auch ein ganz guter Blick, pass im Podcast, wir sind dazu verpflichtet, auch sowieso das richtig zu verarbeiten. Deshalb sind die Befürchtungen immer manchmal ein bisschen unbegründet. Da sind natürlich andere Länder total lax, ne? Aus China kriegen wir Pläne, könnt ihr euch nicht vorstellen, da ist alles drauf. Also wir können sie zwei nicht lesen, weil es irgendwie chinesisch ist, aber wir kriegen da irgendwie alles. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja. Ja, definitiv. Und das ist ja auch, was der EU-AI-Act sogar fordert. Also es fordert, wenn du KI-Systeme im Unternehmen einführst und die nicht jetzt irgendwie, KI-Systeme im Bereich von Computerspielen sind, für die man einfach jetzt so nutzt, privat, wo es einfach keine Probleme geht, sondern ich habe irgendwie wirklich KI-Systeme, das ist dann meistens so die erste Risikostufe, da wird eigentlich quasi gefordert, dass es eine KI-Strategie gibt im Unternehmen, dass alle Mitarbeiter entsprechend auch geschult sind, was passiert, wenn ich mit diesen Daten irgendwie mal so leichtfertig da umgehe. Und es muss eben auch überlegt werden, dass man das auch wirklich dann eben vom Unternehmen unterstützt, dass dann eben entsprechend Lizenzen gibt. Datenschutzkonforme Portale, also die Europa auch gute Modelle liefern. Also wir haben auch an der RUT 1, an der Ruhr-Universität, gibt es auch ein bisschen NRW-weites, wo wir auch Instanzen laufen haben. Das gibt es alles, aber es ist natürlich deutlich komplizierter zum Einführen, als jetzt einfach mal Gemini in meinem Google-Account zu
nutzen. Martin, vielleicht nochmal ein Punkt, da würde ich ergänzen an der Stelle. Ja. Es ist in allererster Linie ist es eigentlich ein Top-Management-Thema erstmal. Also wie gehe ich mit KI in meinem Unternehmen um? Das ist kein Thema der Rechtsabteilung oder irgendein technisches Thema, sondern es fängt eigentlich oben an, genau mit dieser Philosophie und den Leitlinien. Wie wollen wir das in unserem Unternehmen handeln? Und das, was du gerade genannt hast, Schulung, all diese Dinge, das ist ja die Kette, die danach dann kommt. Ja, also wo ich sage, als Unternehmer muss ich eigentlich sagen, wie positioniere ich das Thema bei mir? Das heißt, ich kann das auch eigentlich als Geschäftsführer, Vorstand nicht delegieren. Ich muss mich selber damit beschäftigen, es verstehen und sagen, was bedeutet das eigentlich für uns und was sind dann im Detail auch die Konsequenzen? Martin, im banalsten Fall sind es die ganzen vertraulichen Daten, die über WhatsApp gesendet werden. Da fängt es ja mal an. Da sind wir noch gar nicht bei tiefergehender KI, wobei da jetzt auch schon KI integriert ist. Aber dieses Bewusstsein fehlt. Ne? Also dieses Bewusstsein ist eben teilweise gar nicht da. Und man will es vielleicht von oben auch gar nicht sehen, weil man dann natürlich merkt, dass es komplex ist. Ne? Ja. Genau. Genau. Ich weiche an der Stelle, bevor wir nochmal eng auf das Thema KI zurückkommen, nochmal ein Stück weiter auch an der Stelle, weil es da passt, glaube ich. Wir haben ja tatsächlich auch das Thema, du hast eben gesagt, wie kriegen wir das Ingenieurwissen sozusagen, dieses Wissen dazwischen, Erfahrungswissen in die Modelle rein und reingebaut. Das ist ja ein Unternehmen, dass die Unternehmen darüber hinaus, ein Problem, das die Unternehmen darüber hinaus auch haben. Wie kriege ich Erfahrungswissen meiner älteren, erfahrenen Mitarbeitenden in den jungen Mitarbeiter rein? Wie du eben gesagt hast, ich habe manchmal auch hier ja Studierende, Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind, denen fehlt eben noch Erfahrungswissen. Wie kriege ich also sozusagen das Wissen, was in einem Unternehmen vorhanden ist, dorthin? Und das ist auch ein Thema, was wir im Rahmen des Demografie-Themas eben, glaube ich, nochmal sehen sollten. Wie kriegen wir Wissen, ich sag mal, leitlinienkonform so konserviert und anwendbar, weil wir die Köpfe am Ende nicht mehr haben. Also es ist eine etwas andere Variante desselben Themas, das aber für die Unternehmen sozusagen sowieso eine Frage ist. Also mein Punkt ist, ein Unternehmen sollte sich aus unterschiedlichsten Gründen mit dieser Frage beschäftigen, weil man einfach überlegen muss, wie können wir Wissen in die Anwendung bringen, KI-gestützt in die Anwendung bringen, entweder aus rein technischer Sicht heraus oder aus dem Geschäftsmodell heraus oder auch um vorhandenes Erfahrungswissen von Generationen von Mitarbeitern im Unternehmen weiter verfügbar zu machen. Ja, also das ist, sind mehrere Anwendungsformen, die, wo, glaube ich, dieselbe Technologie dahinter steckt am Ende, die sowieso ein Thema für die Zukunft für die Unternehmen ist.
Ja, also kann ich erstmal so unterschreiben. Deshalb ist es umso wichtiger, KI eben nicht als Blackbox nur zu haben, sondern im Prinzip, dass ich immer versuche, auch die Ergebnisse irgendwie nachvollziehbar zu machen. Dadurch können natürlich auch die jüngeren Leute wieder lernen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein super komplexes KI-Modell oder Verfahren, oder das ist komplett Blackbox, ich schmeiß vorne was rein, hinten was raus. Nur noch der super Erfahrene kann überhaupt noch erkennen, ob das richtig oder falsch ist. Dann sind wir auf einem kompletten Holzweg, weil dann werden die Unternehmen wahrscheinlich auch gar keine Jugendleute mehr einstellen. Die werden dann irgendwann gar keine Erfahrung mehr haben. Also das sehen wir jetzt gerade in der angewandten Informatik, wo es um Programmierer, Entwickler geht, die einfach sagen, ja, wir suchen jetzt nur Leute, die ja mit 10 Jahren Berufserfahrung haben, weil mit KI kann ich schneller programmieren als mit jedem, der jetzt gerade von der Uni kommt oder die Ausbildung gemacht hat. Aber das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja auch wieder zu kurz mit. Also deshalb brauchen wir KI-Verfahren, die im Prinzip erstmal überprüfbar sind, erklärbar sind. Und das heißt, dass ich auch als Jüngerer eben mit einer gewissen Ausbildung natürlich, wir brauchen mehr Fachausbildung als vorher, weil wir müssen die KI überprüfen. Die KI kann alles, was einfach ist, relativ gut. Aber was komplex ist, da gibt's eben manchmal richtige Böcke drinne, richtige Fehler. Und da brauchen wir Fachleute. Also ich glaube, die Qualifikation der Leute muss eigentlich höher sein. Und müssen wir uns überlegen, wie kommen wir dahin? Das kann aber nicht sein, dass wir keine jungen Leute mehr einstellen. Das funktioniert eben auch nicht. Also das ist schon ein Riesenproblem. Und ein Aspekt ist nochmal, also ist immer so die Frage manchmal, jetzt hatte ich das BIM-Thema, jetzt haben wir das KI-Thema. Ganz ehrlich, das KI-Thema ist deutlich größer als das BIM-Thema. Deutlich größer. Also, und ich kann jetzt auf Unternehmen natürlich verstehen, die sagen, boah, jetzt habe ich Digitalisierung mit BIM gemacht die letzten Jahre und das war alles nicht so richtig erfolgreich. Und irgendwie hat sich das vielleicht nicht so bewahrheitet, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt kommt das Nächste, kommt der Nächste. Und wieder der König und sagt, jetzt musst du aber KI machen, ne? Nochmal investieren und so weiter. Ne? Oh, ich habe gar keine Lust, ich bin noch gar nicht, das war schon, ich glaube nicht an KI. Aber ich bin der Überzeugung, KI wird uns noch, ist ja überall gesellschaftlich, ne? KI wird uns im Bauwesen noch viel, viel, viel stärker verändern, als das Thema, das kleine Thema BIM war. Und ich glaube, da dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, dass wir so ein bisschen träge sind, sagen, boah, wir haben jetzt irgendwie schon 10 Jahre Transformation hinter uns und es hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt lassen wir das einfach sein. Das funktioniert also, leider nicht, muss ich so sagen.
Ich würde gerne nochmal auch auf eine Martin, noch auf den fachlichen Stichpunkt kommen. Vielleicht nochmal mit einer Analogie aus einem ganz anderen Thema. Wenn wir jetzt im Sport mal schauen, wir haben gerade drüber kommuniziert, Martin. Da gibt es jetzt also Spielanalysen, KI gestützt, also da werden die Spiele gefilmt, da wird jeder Laufweg, jede Bewegung des Spielers auf dem Spielfeld automatisch schon von der KI verarbeitet und ausgewertet. Also am Ende des Spiels habe ich sozusagen meine perfekte Spielanalyse. Wenn wir jetzt, also mal vom Datenschutz, scheint man im Sport da vielleicht auch schon weiter zu sein als auf der Baustelle, aber wenn wir mal schauen, wir machen dieselbe Spielanalyse sozusagen auf unserem Bauprojekt. Technisch geht es wahrscheinlich, aber wo stehen wir denn da? Also was wir im Sport schon, ich sag mal, spielerisch sehen, ich habe ein bisschen lax gesagt, Martin, das wird auch bei dir im Amateursport irgendwann, kommt dein Trainer und hat dich gefilmt und kommt hinterher mit so einer professionellen Analyse und sagt, Herr Ferger, also hier Laufweg nach vorne war jetzt nicht optimal bei der Kondition, also ist das irgendwie nicht die Leistung, die wir erwarten. Der Chinese macht es wahrscheinlich schon, der analysiert seine Baustelle und sagt hier, Arbeiter 3 oder so, der läuft immer 3 Umwege, weil er bei seiner Freundin vorbeiläuft, wenn er da irgendwie die Steine rüber schleppt. Das können wir optimieren. Was geht da an der Stelle schon? Was können wir schon? Woran hängt's?
Also wir können da, glaube ich, extrem viel. Also mein liebstes Beispiel ist aber schon ein paar Jährchen alt, als ich in Hongkong, es war sogar in Macau, auf einer Baustelle war, also relativ große Baustelle war, Wohnungsbau. Und da werden dann immer gleich irgendwie 10 Blöcke hochgezogen für weiß nicht wie viel 1000 Leute. Also es sind ja keine kleinen Baustellen. Die hatten eben so einen, die hatten einen Container und da war, das war komplett digital ausgestattet. Also es war eine riesige Leinwand mit Bildschirmen, ich weiß nicht, 30, 40 Bildschirme, die im Prinzip überall war Kamera überwacht, das war aber schon Standard für solche Großbaustellen. Und die haben im Prinzip bei jedem Eingangsbereich wird der Mitarbeiter geprüft, hat er seinen Helm mit, seine Weste mit und so weiter. Es wird im Prinzip jede Materialliefer, das lief immer so wie so, ja, wenn man so aus Filmen kennt, ne? Also ja, so aus so einem Bildschirm runter, ne? So, ja. Oder im Börsenbereich, ne? So Ticker, ne? Das lief mal runter. Und es war wirklich so, da ist einer aus unserer Gruppe rausgegangen, vor die Tür. Ich glaube, er wollte rauchen, was auch verboten war. Aber er wurde sofort detektiert, weil er keinen Helm auf hatte. Also sofort, ja, auf dem Bildschirm. Wir saßen noch drinnen, haben ein Live-Bild rein. Hier ist eine Person ohne Helm im Prinzip in einem Bereich, wo sie sein sollte. Hätte er wahrscheinlich das die Zigarette angemacht, wäre gleich ein Feuermelder rausgekommen. Also es sind natürlich immer Extremfälle. Es ist jetzt Macau und Hongkong und so weiter sind jetzt ja auch Hightech. Also China-Baustellen sind manchmal ganz schwierig. Aber rein theoretisch ist das natürlich möglich. Da müssen wir uns überlegen, ist das nicht Arbeitsschutz, arbeitssicherheitsmäßig nicht ein super Vorteil? Ich könnte natürlich auch Materialien, wo was gelagert ist, überwachen. Das hat nichts mit Datenschutz bedingt was zu tun, solange ich das sicherstelle, dass die Daten nicht für was die Auswertung von Performance, also wie schnell ist eine Person, das dürfte man jetzt nicht machen, ist, sondern einfach auch anonymisiert nur gespeichert werden. Es gibt Verfahren, die einfach das Bild auswerten, gleich wieder löschen. Da ist also gar keine Person, sondern es sind nur die Kerninformationen rausgenommen. Also es funktioniert alles. Ist natürlich ein Invest, muss man auch leider sagen. Also das heißt, wenn ich natürlich so eine Baustelle auch so ausstatten will, muss ich das unter dem Aspekt des Optimierens auch verstehen und sagen, ich möchte auch meine Baufertigung, Baustelle als Bauproduktion, ja, da kommen wir natürlich zu so einem anderen Thema, als Bauproduktion verstehen. Das heißt, wir wollen einen komplett durchgängigen Produktionsablauf haben ohne Verschwendung, ne? Also wie es in der Fabrik ist, auch auf der Baustelle. Und das ist eigentlich der Ansatz, ne? Wenn ich das über alles überwache, kann ich tagesaktuell, weiß ich, was passiert ist, wo Material liegt, was morgen zu tun ist, ich könnte das optimieren. Mit Aufwand alles jetzt schon möglich. Wir hoffen, dass auch dieser Aufwand irgendwann weniger wird. Also im Moment ist das eben.
Gut, aber ich meine, es ist wie immer, die Anfänge sind immer teuer, ne? Die Frage ist, eigentlich die du vorhin auch gestellt hast, wo ziele ich darauf ab? Also ist es für mich ein Werkzeug und nicht Selbstzweck? Und wenn es sich für mich wirtschaftlich rechnet, weil ich sage zum Beispiel Materialflüsse auf den Baustellen kann ich optimieren, ich kann Prozesse analysieren und optimieren, ich kann Gefahrenstellen analysieren und ausschließen, ich kann, weiß ich nicht, Müllentsorgung und Logistik, was dahinter steht, irgendwie all diese Dinge darüber steuern, dann müsste sich ja eigentlich rechnerisch relativ schnell auch ein Mehrwert ergeben. Ob der sich im Moment schon rechnet mit dem Aufwand, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, perspektivisch jetzt als Unternehmen, und da sind wir wahrscheinlich auch eher bei einer komplexen Baustelle als bei der Hofeinfahrt, ja, aber bei einer großen Baustelle, einem großen Bauprojekt, müsste sich das doch perspektivisch rechnen. Und wenn ich jetzt mal schaue, wir wollen jetzt schneller bauen, wir wollen jetzt für die Bundeswehr Tausende von neuen Behausungen bauen, all diese Dinge, da ist ja Geschwindigkeit und Optimierung im Grunde auch unter dem Sinn von Ressourcenverwendung, also Mensch, Material, Geld, eigentlich angesagt, oder? Also da müssten wir doch eigentlich viel offensiver mit diesen Dingen umgehen.
Ja. Definitiv, also ich glaube auch, und ich glaube auch einige haben es erkannt. Wobei ich habe auch immer wieder Gespräche, wo ich sage, jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass wir eine digitale Planung machen. Dann komme ich schon, ja, davon dürfen wir gar nicht ausgehen. Also das ist eben auch so, ne, dass ich irgendwie sage, okay, wenn wir natürlich irgendwie, also uns fehlt natürlich auch noch der Digitalisierungsschritt. Also wir brauchen, also wenn wir jetzt sagen, wir machen auch noch 2D-Pläne, wo jetzt irgendwie gar nichts digital erfasst ist und ein paar Excel ist, da kann ich natürlich auch nichts planen, nichts optimieren. Ich brauche schon Grundinformationen natürlich digital. Ob das jetzt immer 3D ist, ist egal, aber es ist, für mich ist immer maschinenauswertbar, ist das Stichwort, ne? Ein PDF ist zwar maschinenlesbar, aber nicht unbedingt auswertbar, weil es dann eben teilweise Pixel oder Striche sind. Also wir brauchen auswertbare Informationen für KI-Verfahren, für alle Sachen. KI-Verfahren können es auch helfen, solche Sachen auszuwerten, aber reiterisch wäre immer am besten erstmal auswertbare Informationen vorstellen. Und ich glaube, dass diesen Schritt müssen wir dann auch noch dahin gehen und was ich auch gesagt habe, anders bauen. Wir haben natürlich in Deutschland wir haben ein Problem. Wir sind bauen im Bestand in der Regel. Bei Kasernen oder bei Unterkünften können wir vielleicht nochmal neu bauen, aber wir sind bauen im Bestand. Das heißt, also ist die riesige Herausforderung. In Asien wird immer abgerissen. Nach 20 Jahren oder 30 Jahren, die bauen Gebäude nur für 30 Jahre. Also das ist einfach so, auch Horror. Also werden da für 30 Jahre gebaut. Und dann werden die abgerissen. Das ist deren Mentalität. Ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, dass die immer sagen, warum baut ihr denn so lange? Warum überlegt ihr euch so lange, dass ihr das behalten wollt? Da wird alles einfach heiß abgerissen und dann wird wieder neu gebaut. Aber dadurch ist natürlich deren Bauproduktion wirklich effizient. Ich habe es auch schon mal, auf mehreren Veranstaltungen erwähnt. Wir haben relativ viele Kontakte nach Hongkong. Die fertigen in China, also Mainland China, komplette Module vor, also auch nicht so ganz einfach, sondern komplett die werden mit eigenen Containerschiffen der Bauindustrie, also die Bauunternehmer haben Containerschiffe, werden nach Hongkong transportiert. Das Ganze wird komplett durchdigitalisiert, die sitzen im Büro in Hongkong und können die ganze Produktion überwachen, mit allen ab, und dann werden die einfach aufeinander gesetzt. Und dann wird noch eine schöne Fassade drum gemacht. Die Häuser sehen jetzt nicht so viel schlechter aus, muss ich sagen, teilweise hier, und sind komplett ausgestattet und haben eine hohe Qualität mittlerweile. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man jetzt nicht verkennen darf. Eine relativ hohe Qualität. Und mal eine Idee, wenn die jetzt merken, in Deutschland, die haben Bedarf, warum sollen die nicht Containerschiffe nach Deutschland schicken und setzen uns Container, sagen einfach als Bauunternehmen, wir machen euch das in einem Jahr, steht euer Hochhaus. Gibt uns einen Auftrag, wir sind billiger. Und wir schippern alles rüber. Im Moment mit dem Krieg im Iran schwierig, aber rein theoretisch kann man mal. Im Moment ist unsere Bauindustrie lokal noch, ne? Also hat einen Vorteil.
Aber den brauchen wir auf, ne? Also andere sind da umtriebig und innovativer. Ja. Könnt ihr beide, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal so eine State-of-the-Art-Baustelle in Deutschland sehen, haben wir sowas überhaupt? Haben wir Unternehmen, die dicht rankommen an diese Vision, oder macht das schon irgendjemand in Deutschland?
Boah. Also ich glaube, im Infrastrukturbau, weil ich weiß, gerade so Straßenbau ist schon mit der Überwachung mit Drohnen und Mengenermittlung, da ist schon so einiges, ist da vielleicht jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein einfaches Bauen, aber im Endeffekt, da habe ich natürlich sehr viele wiederkehrende Prozesse, und die Maschinen sind auch schon ziemlich automatisiert im Straßenbau. Ich glaube, da kommen wir vielleicht dem Aspekt, also auch, dass ich immer regelmäßig mit der Drohne rüberfliege, die Mengen im Prinzip ermittle, schon in gewissen Teilen ganz schön weit, aber ich denke mal, Rohbau ist extrem schwierig, muss ich sagen. Vielleicht ist noch Anlagenbau vielleicht, oder was so Industriebau ist, vielleicht noch ein bisschen heimbar, aber Hochbau und Bauen in Bestand ist wirklich, also wenn ich irgendwo sage, ich muss in irgendeinem Bestandgebäude irgendwas ran. Also, aber ich, wie gesagt, vielleicht meldet sich hinterher jemand und sagt, wir haben diese Baustelle und die laden uns gerne ein und zeigen uns mal, was geht. Bin ich gerne dabei.
Ja. Also da sind wir uns ja auch einig. Also das ist ja auch so ein bisschen deutsch, dass wir erwarten, ich sage immer, dass wir erwarten, dass das selbstfahrende Auto auf der befahrensten Kreuzung in Hongkong unfallfrei am ersten Tag sozusagen funktioniert. Und das ist natürlich Blödsinn. Ja? Also ich sage auch mal, beim selbstfahrenden Auto sind wir froh, wenn es auf einer Wüstenstraße 100 Kilometer geradeaus unfallfrei fährt. Da fangen wir mal an und dann arbeiten wir uns in die kleineren Ortschaften und dann in die komplexeren Themen vor. Markus, wie schätzt du das ein? Ist das so ein bisschen die deutsche Krankheit, dass wir auch bei diesem Thema KI erwarten, dass das jetzt alle unsere Probleme über Nacht löst und wir uns dann verheben? Also ich finde, symbolisch ist diese Hofeinfahrt schon genau richtig, dass wir sagen, wenn wir es dahin kriegen, dann lernen wir auch, wie wir es dann bei dem etwas komplexeren Projekt machen.
Völlig klar. Also wie bei all solchen Transformationen, würde ich jetzt mal sagen, und Einführungen, werden wir am Anfang auch viele Rückschläge immer haben. Und deshalb muss man irgendwie schauen, dass man immer erstmal, muss irgendwie schauen, macht es klein, man macht erstmal vielleicht auch etablierte Verfahren, man macht das irgendwie nicht so kompliziert, man kann das dann ausweiten. Also das ist schon relativ wichtig. Man merkt natürlich auch, dass die Entwicklung gerade, also BIM-Entwicklung war ja relativ langsam, wenn man das mal so sieht. Die KI-Entwicklung ist extrem schnell. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann das gar nicht vorhersagen, was in 3 Monaten schon wieder funktioniert. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Deshalb sollte man natürlich hier insbesondere jetzt nicht warten, dass man 100% hat. Man muss jetzt einfach wirklich anfangen, um im Prinzip so die ersten Erfahrungen zu sammeln, weil sonst wird man wirklich komplett abgehängt. Dann kann es auf einmal sein, dass man irgendwie 6 Monate gewartet hat und hat gesagt, wir suchen auf die perfekte Lösung und der Mitbewerber hat jetzt irgendwie mit fünf kleinen Sachen auf einmal schon so einen Vorteil bekommen, den ich schwer vielleicht wieder auch holen kann. Also diese Zyklen sind extrem kurz. Deshalb dürfen wir gar nicht mehr dieses lange überlegen, es muss 100% sein. Also beim BIM-Thema haben wir im Prinzip lange gesagt, ja, das muss die perfekte AIA sein, ne? Die muss irgendwie, das muss alles abgebildet sein, das muss alles standardisiert, harmonisiert werden, ist ja immer noch nicht so ganz der Fall. Und das wird nicht kommen. Das wird so schnell nicht kommen. Wenn wir darauf warten, warten wir ewig, da sind wir weg. Also und beim KI-Thema ist das Gleiche.
Wie fange ich denn an, wenn ich
so
ein mittelständisches Bauunternehmen wäre? Ja, also eins, was jetzt nicht endlos Ressourcen hat, aber groß genug ist, um sich mit dem Thema professionell zu beschäftigen. Wie würde ich denn mit dem Thema BIM heute anfangen, idealerweise?
Ja, also mit dem Thema
Entschuldigung,
BIM würde ich
mit
natürlich
dem Thema
immer
KI,
erstmal
jetzt
aus. Also BIM nicht, also wird KI.
Falsche Markierung im Kopf eben. Nee, KI meine ich natürlich. Ja,
KI, genau. Also KI ist eben, ich würde im Prinzip erstmal natürlich so anfangen, erstmal aus Unternehmenssicht, das ist die Unternehmensprozesse. Also ich glaube, was man auf jeden Fall machen sollte, wo gibt es viele Fleißarbeit im textlichen Bereich? Ne? Muss ich irgendwo Protokolle zusammenfassen? Ne? Will ich meinen E-Mail-Fluss, möchte ich Angebote vielleicht irgendwie ein bisschen nochmal prüfen lassen, automatisieren, irgendwas in dieser Art? Also was eher ich würde es jetzt mal rein wirtschaftlichen, ja, Geschäftsprozesse sind erstmal, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall anfangen, da 2, 3 Sachen raussuchen, mal zur Veranstaltung gehen. Das sind vielleicht jetzt auch müssen nicht immer die super bauspezifisch sein, sondern sich im Prinzip da ein bisschen schlau machen, eine Person mal abstellen und was ausprobieren und sich kurzschließen mit Verbänden oder anderen Unternehmen. Was habt ihr das gemacht? Ne? Also ich würde immer sagen, das ist so der klassische Weg. Also ich habe auch mal einen KI-Agenten mir E-Mails sortiert. Ich habe auch im Prinzip Agenten, die mir immer nochmal Sachen systematisch zusammenfassen oder auch in eine gewisse Struktur bringen, die ich immer brauche. Das sind natürlich extrem wichtige Sachen. Jetzt, da muss man schauen, wie weit geht man in die Fachlichkeit. Also ich glaube, sind gesagt, Angebote auswerten, ne? Es kommt irgendwas rein, ich muss darauf anbieten oder Ausschreibung auswerten und so weiter und so fort. Protokolle, glaube ich, kann man gut machen. Wenn es dann so in speziellere Anwendungen geht, muss man wirklich jetzt gucken, wo ist so bei mir der Pain Point im Endeffekt, ne? Also bin ich jemand, ein Ingenieur, der eher, Erhaltungsmanagement mache, Instandhaltung, weil ich irgendwie gucke ich mir irgendwie Brückensysteme an, will ich das dokumentieren? Bin ich auf der Baustelle, will im Prinzip sagen, ich möchte irgendwie wissen, ob an welchen Stellen was liegt. Das sind dann aber schon sehr spezielle Sachen. Da würde ich erstmal am Anfang erstmal gucken. Aber ich glaube, wenn man erstmal diese Grunderfahrung hat mit der KI, was da erstmal in diesem textlichen Bereich funktioniert, ist das schon mal erstmal ziemlich gut,
würde ich sagen. Das heißt, wir fangen sozusagen in den Prozessen und in diesen eher kaufmännischen Themen an und arbeiten uns dann in die Technik vor, könnte man sagen, oder in die fachtechnischen Bereiche vor. Ja? Na, vielleicht nochmal mit einem Satz vorweg. Also nehmen wir mal die Wunschfrage nochmal vorweg, Martin. Da ich glaube, die leitet das ja ein. Wenn du für einen Tag Minister für Digitalisierung wärst, Markus, und du könntest an diesem einen Tag ein Thema regeln, welches würdest du denn regeln? Wo ist der größte Korken auf der Flasche?
Ich würde versuchen, dass bei, jetzt wenn ich jetzt gerade auf Bau gehe, zum Beispiel über Bauprojekten, gibt's immer so Kunst am Bau. Ich würde Digitalisierung am Bau fördern, sozusagen, dass man ein bisschen Budget hat, im Prinzip an jedem Bauprojekt etwas auszuprobieren. Das ist also jetzt beim öffentlichen Bereich, also dass man sowas hat und daraus Erfahrungen sammelt. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen bei diesen 500 Milliarden, die da irgendwie für Infrastruktur ist, dass man sagt, okay, da ist jetzt nicht nur Bauen, sondern da muss auch eine signifikante Summe für Digitalisierung bei rausspringen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Digitalisierungsminister, ja, aber vielleicht hat er einen Einfluss darauf. Aber das wäre für mich, ich sage immer, warum macht er das nicht? Warum könnt ihr nicht bei jedem größeren Projekt eine gewisse Summe für solche Themen reservieren? In 5 Jahren ist BIM vom Wording nicht mehr da, sondern wir sprechen nur noch von Digitalisierung.
Nächste Frage. KI wird die Bauindustrie?
Sehr verändern und auch einen deutlichen Umbruch in der Unternehmensstruktur hervorrufen. Immer noch international konkurrenzfähig, aber wir brauchen mehr Investitionen und mehr Kooperation mit der Wirtschaft, um das auch zu bleiben.
Wenn wir drei eine Zukunftsreise, sagen wir mal 10 Jahre, 9 oder 10 Jahre nach vorne, so ins Jahr 2035, 2036 unternehmen würden, wie sieht dann eine Baustelle aus? Wir drei machen Baustellenbesuch und also eine der Baustellen der Unternehmen, von denen wir jetzt gesagt haben, die haben das Thema proaktiv angepackt und nutzen die Chancen. Wie sieht so eine Baustelle dann aus? Was finde ich da? Vollautonom, humanoide Roboter oder was?
Also ich würde zum einen sagen, weniger Personen auf der Baustelle. Die ist deutlich strukturierter, also eher in Produktion. Ja. Mehr, ich glaube, wir haben mehr Vorfertigung. Also ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen Modulbau, aber es wird viel mehr vorgefertigt sein. Wir werden mehr Robotik haben. Und das ist jetzt wirklich ein Wetter auf die Zukunft. Deshalb haben wir unseren ersten Humanoiden gekauft. Nämlich den haben wir schon letztes Jahr im Juni bestellt, hat nur so lange gedauert, weil im Prinzip letztes Jahr, glaube ich, wurden nur 5.000 von diesen Unitree-Robotern ausgeliefert überhaupt. Und wir haben einen davon gekriegt weltweit. Das ist schon ziemlich gut. Ich glaube wirklich, dass wir für solche Sachen, ob wir die Systeme, ob die so aussehen wie Menschen, weiß ich noch nicht, aber wir werden mehr mobile Robotik auf der Baustelle noch haben, weil wir haben die Leute nicht.
Vielleicht abschließend nochmal eine Frage, die auch was mit Zukunft zu tun hat. Wir alle, also haben mit jungen Menschen zu tun und wir haben auch vorhin kurz drüber gesprochen. Wie kriegen wir sozusagen das Erfahrungswissen in die Köpfe der jungen Leute rein, damit sie dann am Ende auch eine KI so bedienen können und verstehen können, was da rauskommt oder was richtig ist oder was falsch ist? Was kann man jungen Menschen heute raten für die Berufsausbildung? Wir haben vorhin zum Einstieg ein bisschen über unseren Weg gesprochen. Man ist so spielerisch in zufälligerweise das richtige Thema reingekommen. Was würde man jemandem, der heute da steht und ein Abitur macht oder kurz davor ist, raten, wenn der sich für die Zukunft gut aufstellen möchte? Was muss man können?
Also generell glaube ich erstmal, also jetzt unabhängig jetzt vom Bauingenieurwesen und so weiter, wir müssen das Studium wieder als Studium verstehen und nicht als Lehranstalt. Also das ist so ein bisschen, also auch das ist in den Köpfen von den Studierenden teilweise drin, ja, komm, wir gehen da rein, wir müssen jetzt die Klausuren abhaken. Wir brauchen mehr Freiräume, wir brauchen kreative Freiräume, um im Prinzip Grundverständnis, also ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie Mechanik und Statik und sowas abzuschaffen, das bin ich definitiv nicht. Aber wir müssen, das ist eine Herausforderung für uns als Hochschullehrer, bin Lehrer im Endeffekt, wie kriegen wir diese fachliche Tiefe, dieses Verständnis hin, trotzdem im Prinzip, wir werden dieses Spielerische, mit der KI arbeite ich ja auch im Endeffekt, wenn ihr jetzt einen Text schreibt, ist man ja auch jetzt so hin und her, man hat schon Sparringpartner, ne? Also wir müssen im Prinzip dieses Lernen anders gestalten und vielleicht gibt es gewisse Sachen, wo wir auswendig lernen nicht überhaupt gar nicht mehr brauchen, weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen noch mehr Verständnis lernen und das wird eine riesen Herausforderung. Das ist eigentlich so eine höhere Herausforderung an den Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, im Endeffekt dann kann ich die Jobs abschaffen, außer wir haben nicht mal die allgemeine KI, was ich jetzt immer noch ein bisschen bezweifle, im Endeffekt. Aber ich glaube, wir brauchen in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren extrem gut ausgebildete Personen. Und da müssen wir mehr investieren. Und ich glaube, ich würde jedem Studierenden empfehlen, ihr studiert erstmal das, wo ihr auch wirklich Interesse dran habt. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt Vorzeige, war ich bestimmt nicht, aber ich hatte da irgendwie Interesse dran. Aber im Augenblick damals gesagt, Informatik hat mich interessiert. Eigentlich bin ich jetzt bei den Bauingenieuren. Ach komm, ich probiere das mal aus. Und es war für mich wahrscheinlich am Anfang auch nicht so einfach, dort mitzukommen. Aber im Endeffekt hat es extrem viel Spaß gemacht. Ein unglaublich etwas Befriedigenderes, als jetzt einfach verstumpf auslernen. Und ich glaube, das müssen wir bei unseren Studierenden wieder einhämpfen. Ich will jetzt nicht Generationen-Bashing machen, das liegt mir auch gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen diese Freude an solchen Sachen ausprobieren, was Kreatives gestalten und da drin auch lernen, wieder noch mehr fördern. Und ich glaube, dann sind auch die Leute dann auch viel besser in die Unternehmen zu integrieren und so weiter. Im Moment, ich manchmal so das Gefühl, wir sind so ein bisschen Verwalter von Hochschullehre, also gerade bei uns, also überall wird gekürzt und man muss eigentlich nur noch die Studierenden und irgendwie durchschieben. Sehr schwierig.
Also es freut mich sehr zu hören, du sprichst mir da aus dem Herzen, weil am Ende bei aller Technik, über die wir heute gesprochen haben und die uns als Werkzeug hilft, bleibt der Kern wieder der Mensch und die Neugier und die Neugier auf Neues und Freude an Neuem und vielleicht eher unabhängig auch von der Fachlichkeit. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil wenn ich Lust habe und Interesse habe, dann komme ich eigentlich über jede Fachlichkeit auch am Ende in die Technik rein. Ja, also ich glaube, und umgekehrt ist halt schwierig, wenn ich Technik reingeprügelt bekomme und keine Leidenschaft irgendwo für das Neue habe, dann bleibt das am Ende eben eine tote Technik, wenn man so will. Also ich glaube, diese Begeisterung an Dingen, die ist wichtig, ne? Dass wir den jungen Menschen Rahmen geben in der Schule und in der Hochschule, wo die sich entfalten können und Freude am Entdecken eigentlich behalten. So ein bisschen dieses Kindliche, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, eine Chance für Unternehmen. Wenn die KI diese ganzen stumpfen Arbeiten übernehmen könnte, haben die Leute ja auch wieder Freiraum. Und Freiraum bedeutet nicht, denen gebe ich noch mehr Arbeit, wir machen noch mehr Projekte. Freiraum bedeutet ja auch, das Unternehmen zu entwickeln. Also ich glaube, wir haben Chancen, Unternehmen weiterzuentwickeln. Weil ein Unternehmen muss sich kontinuierlich neu erfinden. Wir merken das überall. Also wenn ich einfach sage, ich mache das, hier ist die nächsten 30 Jahre so weitermachen, das wird nicht mehr funktionieren. Bin ich fest davon überzeugt.
Ja. wieder zurück, ne? Ja. Da schließe ich mich an. Markus, mich beeindruckt sehr, dass jemand, der so hochkarätig in den Themen drin ist und mit Sicherheit auch im fachlichen Detail in der dritten oder vierten Kommastelle ansprechbar ist, am Ende trotzdem wieder auf diese Themen Mensch und Einordnung vieler Themen und Sinnfragen zurückkommt. Das finde ich besonders nachdenkenswert, gerade auch, wenn man sich fragt, du hast gesagt, das eine oder andere Thema ist ein bisschen abgenutzt, dann kommt das nächste. Also wie erhalten wir die Freude an diesem Neuen auch in den Unternehmen, indem wir vielleicht auch die Sinnfrage etwas anders stellen? Ja, es muss ja auch KI nicht immer den nächsten Prozess optimieren, vielleicht auch einfach eben nur den Raum für Kreatives wieder ermöglichen, indem wir weniger Kreatives besser automatisieren und digitalisieren. Und das könnte ja sowohl für die Forschung und Lehre als auch für die Unternehmen und gesellschaftlich ein ganz toller Ansatz sein.
Ja, wie gesagt, sehe ich auch so. Erstmal auch Dankeschön, Christian und Martin. Also für die Einladung nochmal, für das Gespräch. Ich glaube, noch gerade, also ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Es ist irgendwie, irgendwann ist die Zeit rum und vielleicht wird es dann auch zu philosophisch. Im Endeffekt ist ja auch nicht gut, dass man irgendwie ganz abgehoben. Nee, also ich glaube auch, also wie gesagt, es ist eine Technologie, die jetzt kommt und hatte ich damals bei BIM wahrscheinlich auch gesagt, es muss sich dummerweise jeder der Bauwirtschaft wirklich damit beschäftigen und die Chancen sehen und nicht die Gefahren. Also wirklich jeder muss die Chance ergreifen und ich glaube, dann können wir das auch gut nutzen.
Vielen Dank, Markus, und viel weiteren Erfolg bei diesem Thema und wir bleiben in Verbindung und vielleicht muss es ja nicht erst 2035 sein, wenn wir uns nochmal darüber austauschen. Dankeschön.
Alles klar. Dankeschön.
Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.